Hallo Leute, es ist das tausendste Video von mir, also ein Special, und deswegen habe ich mal einen Special Gast dazu geholt. Das ist der Maurice von Politik mit Kopf. Servus Maurice.
Ich grüße dich, Stefan. Danke für die Einladung.
Gerne. Und wir haben heute ein interessantes Thema, denn was könnte unsere Gasspeicher eigentlich passieren? Welche Gefahren drohen? Gestern habe ich euch ja kurz vorgestellt, wie es allein ist, wenn man jetzt normal die Gasspeicher weiter entleeren, wann wir quasi in der Gasmangellage haben. Und heute schauen wir uns die Gefahren an, die noch drohen. Und da hat der Maurice letzte Woche mit mir telefoniert, und dieses Telefonat war legendär, weil wir beide nicht glauben haben können, was wir gesehen haben. Genau, was wir quasi im Internet dort innerhalb kürzester Zeit gefunden haben. So muss man es eigentlich sagen. Wir starten mal mit der Zahl des Tages. Ist bei mir 45,4%, weil das ist das, was Stand 12.01. in unsere Gasspeicher drin ist. Und das ist umso wichtiger, weil wir haben ja hier die Berechnung von Ines. Das war dieser grüne Streifen hier, und der ging mit 20% aus. Das heißt, wir hätten die Gasmangellage nur noch gestreift. Aber ihr seht es hier haben 45%, dann machen wir das hier weg. Hier sind 45% zum Ende des Januars. Jetzt haben wir den 13. Januar, und wir werden die 45 heute reißen. Das heißt, wir haben dort auf alle Fälle weit unter dem, was die gesagt haben.
Kommen wir
Maurice.
mal zu meiner Zahl des Tages. Die ist im Moment bei 31,5, und zwar Euro pro Megawattstunde für den Dutch TTF-Kontrakt zur Lieferung im Februar. Und kleiner Disclaimer dazu: Ich bin auch investiert in diesen Dutch TTF. Also ich habe da auch ein finanzielles Interesse, dass der Gaspreis jetzt steigt. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass der Gasmarkt so langsam realisiert, dass das mit dem Gas nicht so sicher ist, wie wir uns das alle gedacht haben. Es gibt da inzwischen auch, wenn man sich die amerikanischen Seiten anguckt, da wird das ja als Natural EU Gas gehandelt. Da steht dann überall, dass das jetzt auch geopolitisch mit dem LNG ja ein Risiko darstellt. Das darf man deutschen Politikern nicht erzählen, dass es ein geopolitisches Risiko beim LNG gibt. Denn für die ist ja LNG die Lösung des Problems. Aber das kannst du ja eigentlich auch widerlegen, dass LNG uns alles aber nicht retten kann.
Genau, das können wir uns nämlich mal wunderbar anschauen. Ich habe mir also hier mal das letzte Monat quasi jeden Tag rausgeholt. Ihr seht ja, das letzte war der 10.1. und habe mir einmal geschaut, Niederlande haben an dem Tag 23% reinbekommen, Belgien 22%, Norwegen 42%, und LNG war nur 12% von dem, was wir im Schnitt an Importe bekommen. Das ist also nur ein ganz kleiner Teil. Wir haben nur etwas Luft nach oben, aber du brauchst halt auch die Schiffe dafür. Und das Gas, das dann dort angelandet wird. Und warum die Gasspeicher so wichtig sind, das habe ich mir extra für heute noch aufbewahrt, ist nämlich Folgendes. Wir schauen uns hier jetzt mal, das müsste dann der 7. sein, das an. Da haben wir knapp 3000 Megawatt Import gehabt. Wir hatten aber 1100 Gigawattstunden an Export. Das heißt, netto blieben uns 1877 Gigawattstunden. Wir haben an diesem Tag aber 5300 Gigawattstunden verbraucht. Wären also jetzt die Gasspeicher leer gewesen, aus denen wir 3400 rausgeholt haben, dann wäre quasi zwei Drittel von Deutschland das Gas abgedreht worden. Das ist dann wahrscheinlich auch schon Haushalte, das ist dann Stromversorgung, also dass man nicht mehr so viel Gas verstromen etc., wo dann der Strom herkommen soll, ich weiß es nicht. Also Speicher sind extrem wichtig, und LNG ist nur ein ganz kleines Rädchen in dem ganzen Ding.
Und jetzt versuchst du mal, das bitte einem Politiker zu erklären, dass der das versteht. Denn Politiker haben das bis heute nicht verstanden, dass die Gasspeicher zur Abpufferung dieser kalten Tage da sind. Die sagen weiterhin, alles, was importiert wird, reicht zur Deckung aus. Du hast es gerade gezeigt, das ist eine Unterdeckung von über 50%. Also über
Zwei
die
Drittel,
Hälfte
ja.
geht nicht, ja. Das ist enorm.
Also da merkt man, wie wichtig diese Gasspeicher sind und wie gefährlich es ist, wenn diese Gasspeicher mal nicht mehr da sind, weil wir dann gar nicht so viel importieren. So viele Leitungen hätten wir gar nicht, um das dann zu importieren, was wir dann benötigen würden an solchen kalten Tagen.
Was in Deutschland auch noch so ein bisschen unklar ist: Du sagst, wir haben die Leitungen nicht, um das zu importieren. Und da sage ich dir, wir wissen es eigentlich nicht. Denn wenn du dir anguckst, damals von Nord Stream 1, wie die diese Pipeline betrieben haben. Die Pipeline wurde im Winter betrieben mit 30% mehr Druck als im Sommer. Also man hat die Durchflussmenge im Winter schon drastisch gesteigert. Man ist über 200 Bar Einspeisedruck da drauf gegangen. Ich kann dir aber nicht sagen, wie das bei den vorhandenen Pipelines ist, die wir aktuell noch haben.
Da könnte ich vielleicht kurz helfen. Also wir können uns das hier mal anschauen. Wir haben also hier schematisch bei Enzo G, wie das ausschaut. Ihr seht, hier habe ich schon die Hauptleitung. Das ist hier quasi Norwegen. Wir haben am 10. haben wir 1333 Gigawattstunden reinbekommen. Eigentlich ist die nur für 1277 Gigawattstunden gebaut. Also genau das, was du gesagt hast, die wird jetzt mit mehr Druck gefahren, damit mehr reinkommt. Aber recht viel mehr wird dort nicht mehr reinkommen. Also ein bisschen was geht immer noch. Aber nicht die Menge. Wenn ihr das im Verhältnis so schaut zu unserer LNG hier mit 150, hier mit 67 und hier mit 108 und hier haben wir 1300, dann merkt man einfach, wie wenig LNG eigentlich ist. Das sind irgendwo um die 300 Gigawattstunden. Maximal gehen 750 Gigawattstunden. Du brauchst aber eben auch die Schiffe dafür und das Gas, um das hier reinzubringen.
Und dazu kommt noch, dass du unabhängig, ob du die Schiffe hast oder nicht, du bist temperaturabhängig jetzt bei der Regasifizierung. In der Ostsee schwimmen Eisschollen, wurde immer wieder gemeldet. Es fahren Eisbrecher, über die Elbe sind Eisbrecher gefahren. Und in der Regel wird mit Meerwasser die Wärme aus dem Meer gezogen, die man braucht, um das Flüssiggas dann wieder zu regasifizieren. Ob das jetzt noch so funktioniert, es wird wahrscheinlich langsamer, es wird ineffizienter. Und dann kannst du ja die Gasbrenner dazuschalten. So absurd wie das ist, du hast schon quasi 20% des Gases verbraucht, bis das Schiff hier ist. Mhm. Dann kannst du hier nochmal Gasbrenner anwerfen und die heizen dann, also die, das restliche LNG wird quasi über dem Heizbrenner erhitzt. So absurd wie das klingt, wir verbrennen Gas, um das Gas heiß zu machen dann.
Mhm, schön.
Und dann ist die Frage, ob dann immer noch die 700 gehen, oder ob das dann da schon wieder abgezogen werden muss. Aber du hast gerade angesprochen, die Pipeline aus Norwegen. Das ist die Pipeline, die man nicht gewartet hat letztes Jahr. Das wird auch immer unter den Teppich gekehrt. Die zuständige Firma Gasco, wenn man googelt, findet man das. Die haben im Jahr 23 und 24 ganz normale Wartungen durchgeführt. Und das kennen wir ja eigentlich von Nord Stream. Die ist ja im Sommer auch gewartet worden und dann halt nicht mehr eingeschaltet worden, wegen dieser fehlenden Turbine. Und die Norweger haben dieses Jahr darauf verzichtet, um mehr Gas liefern zu können, haben aber gesagt, das kann technische Auswirkungen haben. Also durch die mangelnde Wartung ist halt das Ausfallrisiko gestiegen. Und das wird gar nicht berücksichtigt. Also das ignoriert jeder. Aber wenn da jetzt morgen ein Verdichter kaputt geht, ja, dann ist die Frage, wie viele haben sie noch auf Ersatz? Wie schnell können sie das reparieren? Wie viel kann man mit einem Verdichter weniger überhaupt noch liefern? Und dann fällt unsere Hauptimportquelle weg. Das sind im Moment über 40% unseres Gases, was kommt aus Norwegen.
Genau, und das ist das große Problem, über das wir letzte Woche schon gesprochen haben. Also das eine ist die Wartung, es könnte einfach ein technisches Problem sein. Wir haben aber auch in Berlin jetzt erlebt, dass es Menschen gibt, die unsere kritische Infrastruktur angreifen. Und wir haben letzte Woche ein Telefonat geführt. Ich finde es ewig schade, dass wir das nicht aufgenommen haben, weil es ging die ganze Zeit nur noch so, das kann doch nicht sein, das gibt's doch gar nicht. Wir haben innerhalb von wenigen Minuten, muss man eigentlich sagen, aus verschiedenen Quellen die Daten zusammengetragen und hätten, man muss es eigentlich sagen, mehrere interessante Ziele gehabt. Vielleicht gehen wir mal, wir haben es extra, also du hast es extra verpixelt, damit man es mit Google, mit Google Search oder sowas nicht finden kann. Aber ich glaube,
man sollte es nicht finden können, ja. Du kannst das Bild gerne mal einblenden.
Genau.
Und
das Qualität jetzt schlecht, aber erklär doch mal, was man da drauf sieht.
Ja, das ist eine dieser wichtigen Importgasleitungen und es gibt ja noch mehr außer Norwegen, ne? Also wir haben zu Belgien welche, wir haben zu den Niederlanden welche und es gibt ja noch weitere Punkte in unserem Gasnetz, die gar nicht redundant ausgelegt sind, weil es auch gar nicht geht, ne? Also kommt eine Pipeline durch die Ost- oder Nordsee an, dann hast du eine Anlandestation. Du hast ja keine zwei. Du hast ja nur ein Ende des Rohrs. Und hier sehen wir dann, wie das Rohr verschwindet und zwar im Boden. Aber wenn wir uns das Ganze außenrum angucken, dann muss man schon fragen, wann habt ihr das gebaut und was war euer Sabotageschutzzweck? Der Zaun wurde quasi um diese Pipeline drumherum geführt und man kann also, wenn man an dem Zaun steht, fast durch den Zaun greifen und die Pipeline anfassen. Und auf der anderen Seite ist dann ein schöner Feldweg, da kann man dann schön hinfahren und das ist eine essentielle Stelle. Wenn die da einer kaputt macht, dann ist die auch länger wie 3 Tage kaputt. Es interessiert aber gar niemanden. Also es gibt nicht nur diese Stelle, es gibt noch mehr Stellen. Und ich habe dann als gesetzestreuer Bürger versucht, die zuständigen Menschen darüber in Kenntnis zu setzen, dass das ja relativ fahrlässig ist, wenn man dazu auch noch, also es gibt diese Bilder in hochauflösend, also du kannst sogar Luftbildaufnahmen dieser Gasinfrastruktur kaufen, die sind dann 15 Megabyte und mehr, die Dateien, also die sind richtig groß, da siehst du jeden Schieber dieser Anlage, du siehst jedes Manometer dieser Anlage und das BKA will es nicht wissen, das LKA will es nicht wissen, der Staatsschutz will es nicht wissen, das Bundesamt für Verfassungsschutz will es auch nicht wissen, aber alle wollten, dass man ihnen eine E-Mail schreibt. Ich habe bei allen angerufen und eine E-Mail geschrieben, keiner hat sich gemeldet. Ich habe selbst den Betreiber dieser Infrastruktur angerufen, der erst sagte, das kann nicht sein, bis ich ihm verraten habe, was die Farbe seines Schiebers ist auf dem Grundstück. Und dann sagte er, das kann ich aber nicht wissen. Ich so, naja, aber es gibt Fotos davon im Internet. Ich weiß es ja offensichtlich schon. Die wollten mich auch zurückrufen. Haben sie auch nicht gemacht.
Also das heißt, du hast alle Behörden informiert, du hast den Betreiber informiert über zum Beispiel, wie wir es hier gesehen haben, über solche Schwachstellen. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Also das ist ja eigentlich ein Irrsinn. Und es hat keine Sau interessiert.
Nee, die halten das alle für sicher. Und ich halte das halt für grob fahrlässig, weil das ist 5 Minuten Arbeit, die Sabotage da durchzuführen. 5 Minuten Arbeit. Und dann ist das Ding zumindest gestört für den Betrieb. Ob das dann zerstört ist, kommt drauf an, wer wie viel kriminelle Energie mitbringt. Aber das Wichtige ist ja eigentlich, davon gibt es kein Ersatzstück. Das gibt es so nur einmal. Es gibt keine andere Station, auf die ich umschalten kann. Ich kann keinen Bypass legen. Wenn das kaputt ist, gibt's das Gas nicht mehr. Punkt.
Genau, weil alle Redundanzen auf gut Deutsch gesagt bereits mit voller Last laufen. Muss man einfach mal erkennen, uns das mal hier anschauen. Wir haben hier mehrere Leitungen hier natürlich, die jetzt von Norwegen direkt herkommen, teilweise über die Gasstationen hier. Aber wenn hier natürlich eine ausfällt, ja, dann fällt wahrscheinlich ein Drittel bis die Hälfte weg von dem, was aus Norwegen reinkommt. Das ist das Höchste bei uns. Und damit wäre die Gasmangellage innerhalb der nächsten 20 Tage würde das wahrscheinlich passieren, wenn es überhaupt so lang dauert. Also die Gefahr ist extrem und dass sich keine Sau dafür interessiert. Wir haben ja dieses Telefon auch geführt und wir haben uns die Fotos angeschaut und ich bin ja nur noch da gestanden und gesagt, das gibt's ja gar nicht, was du da rausgefunden hast. Das ist ja Irrsinn eigentlich, dass dir keiner irgendwas macht. Keine Sau.
Nee, vor allem bei dem einen steht ja noch dabei, dass da kein Personal vor Ort ist. Das ist auch lustig. Also da gibt's dann relevante Punkte im Gasnetz und dann steht da groß dabei, ja, aber das wird von woanders aus gesteuert. Ich so, okay, das ist, also mir ist ja klar, was das heißt, wenn das von woanders aus gesteuert wird. Da sitzt höchstens noch einer von der Security und ich kann mich noch erinnern, ich komme daher, wo das Atomkraftwerk Biblis gestanden hat, wie es noch in Betrieb war. Wenn du da versucht hast, am Zaun zu spazieren mit dem Hund, kam immer einer von der Security und die waren bewaffnet und zwar doppelt bewaffnet. Die haben links wie rechts eine Waffe am Gürtel. Jetzt, wir haben keine AKWs mehr, wir haben auch kein bewaffnetes Sicherheitspersonal mehr.
Genau, wir haben auch keine Security mehr.
Ja, also es ist furchtbar. Also, heutzutage ist nirgendwo jemand mehr bewaffnet, wenn es um die Energieinfrastruktur geht. Also mir ist nichts bekannt. Vielleicht kennst du noch jemanden, der irgendwo mit einem großen Colt am Gürtel rumläuft. Ich kenne keinen mehr.
Also ich war schon bei mehrerer kritischer Infrastruktur. Ich habe da noch nie jemanden gesehen. Das zeigt aber wieder, dass sich eine Anschläge, wie sie in Berlin haben, natürlich uns noch mehr treffen könnten. Aber ihr habt es gesehen, Leute, es wäre nicht schwer. Also wer die kriminelle Energie dafür hat, und dann haben wir natürlich ein massives Problem.
Und dann haben wir noch nicht drüber gesprochen, wenn man unsere Gasspeicher anfängt zu sabotieren. Also die sind ja noch ungeschützter. Also so ein Gasspeicher muss man sich vorstellen, je nachdem, wie viel oberirdische Infrastruktur da ist. Es gibt ja auch welche, die haben nicht viel, sondern die haben nur einen Gasanschluss und nicht wirklich einen Verdichter. Und dann gibt's andere, die haben oben 20 Verdichter stehen. Aber am Ende ist das eingezäunt, meistens ohne Stacheldraht. Und dann hast du da ein Schloss für das Tor. Ja, okay. Wie viel ein Schloss bringt, hat man gesehen in Berlin. Die Rohrbrücke über den Teltow-Kanal war abgeschlossen vorne und hinten.
Hat nicht wirklich viel gebracht. Naja, wir haben ja das nächste Problem ist natürlich, es könnte sowas, es muss ja nicht mal unsere Gasspeicher treffen, es kann auch Gasspeicher im Ausland treffen. Ich nenne jetzt mal das Beispiel Ukraine. Da hatten wir ja vor kurzem den, Gott sei Dank war es dann doch kein Angriff auf den Gasspeicher, aber wenn dieser Gasspeicher in die Luft fliegen würde und Putin ist dazu in der Lage, wie man jetzt gesehen hat, ja, dann müssten wir natürlich mehr in die Ukraine liefern. Dann wird es bei uns natürlich auch noch schwieriger werden, unsere Gasspeicher zu halten, weil Es sind zwar unsere Gasspeicher, aber wir vergessen ja immer, das ist ja nicht unser Gas, was da drin ist. Das hat da irgendjemand da eingespeichert.
Da sprichst du eigentlich das größte Problem an. Das verstehe ich auch bis heute nicht, warum man das so ignoriert. Die Gasspeicher in Deutschland sind nicht für den deutschen Gasverbrauch, sondern der Pole kann hingehen, kann sich im Sommer Gas kaufen, speichert das in Deutschland ein. Wir sehen das, dass unsere Speicherfüllstände erfüllt werden. Und er speichert das im Winter aus und bezieht das Gas, was ja ihm gehört. Und das sind Dinge, die Politiker ignorieren das. Also die ignorieren das so richtig bewusst, obwohl das am Ende halt ein Problem sein kann. Wir könnten 100% gefüllte Speicher haben und uns gehören davon 0% Gas. Das ist in der Theorie möglich.
Wir sehen es hier zum Beispiel, das sind unsere Gasexporte. Und ihr seht, die hat die letzten Tage wirklich explodiert. Zum einen, weil Polen wesentlich mehr Gas von uns geholt hat. Und zum Zweiten, weil hier quasi die Schweizer wesentlich mehr geholt haben, obwohl das nicht für die Schweiz war, sondern das wurde durchgeleitet nach Italien. Also die Italiener und die Polen greifen momentan massiv auf unsere Gasspeicher zu. Genau das, was du sagst, passiert im Moment gerade, weil es halt nicht unsere Gasspeicher sind. Das ist das nächste große Problem. Deswegen ist der Export, wie man hier sieht, aktuell explodiert.
Und ich finde, es wird jetzt doppelt interessant, wenn wir vom Anfang von der Zahl des Tages von diesem Touch-TTF ausgehen, der war ja die ganze Zeit gefallen. Also der ist ja jetzt das letzte Jahr durchgehend gefallen. Das heißt, das Gas, was im Sommer eingespeichert wurde, ist das teurere Gas gewesen. Und dennoch wird das zuerst ausgespeichert. Also anstatt, dass man das billige Gas am Spotmarkt kauft, sind die lieber hingegangen, nehmen ihr teures Gas plus die Speichergebühren und verkaufen das zuerst. Es ist die Frage, was passiert denn jetzt, wenn das Spotgas teurer wird? Es müsste sich verschlimmern. Also umso teurer jetzt das Spotgas wird, der Dutch-TTF, umso attraktiver wird es, Speichergas zu benutzen. Also ob dieser Preismechanismus, den Sie sich da ausgedacht haben, der da reagieren soll, ob das so funktioniert, werden wir dann jetzt erleben. Weil wenn du dir die Wetterkarten anguckst für die nächsten 2, 3 Wochen, ist es mitnichten so, dass wir sagen können, wir kriegen 10 Grad und ein bisschen Wind und wir legen erstmal die Füße hoch, weil wir jetzt nur noch 0,2, 0,3 pro Tag aus den Speichern brauchen. Es sieht in die andere Richtung aus.
Wenn man Kai Zorn schaut, in 14 Tagen oder so könnte die nächste Kältewelle kommen. Richtig kalt, also richtig kalt, noch kälter.
Minus 30 Grad, ja, richtig kalt.
Genau. Also das heißt, es bleibt extrem spannend dieses Jahr. Und vor allem das Schlimme ist ja, wenn wir dieses Jahr wirklich überstehen sollten, ohne Gasmangellage, was ich nicht mehr glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, wie bringen wir die Speicher dann im Sommer wieder voll? Wenn wir nur noch bei 20% anfangen, als vielleicht bei 30 oder 40, dann, ich habe es mal hochgerechnet, ich kam auf 58%, das Höchste, was wir dieses Jahr an Speicher drin haben. Ich bin einmal gespannt, weil dann reicht im nächsten Winter sowieso nicht mehr.
Ich vermute, dass das Erste, was passiert ist, man wird der BASF ihr Gas beschlagnahmen. Also die BASF hat einen Lieferkontrakt mit Equinor. Das sind 24 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Also das ist eine große Menge. Und die kommt natürlich genau da unten im Südwesten an, wo die Mangellage dann eher eintritt. Also wir hier im Norden, wir haben weniger das Problem, weil wir ja die Haupteinspeisung im Norden kriegen, alles nach Süden transportieren müssen. Und die BASF hat nach Rotterdam in den Hafen eine eigene Pipeline. Das wissen die meisten nicht. Also die BASF hat eine Erdölpipeline, also eine Rohölpipeline, und eine Gaspipeline, ungefähr 1,10 Meter Durchmesser, das ist ordentlich. Und sobald die Gasmangellage eintritt, darfst du das Gas der Industrie beschlagnahmen. Also die BASF hat es bezahlt und die kriegt es dann einfach unterm Arsch weggerissen. Und das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass die zu lange warten hinten raus. Also wir könnten jetzt schon mehr Braunkohle verstromen, mehr Mineralöl verstromen, dass man das Gas ein bisschen spart. Aber am Ende, die ganzen Abschaltungsprozesse in der Industrie, die brauchen Tage und Wochen. Also selbst wenn die hingehen und sagen, in der Mangellage, wir schalten die Anlage ab. Du kannst schauen, es gibt jetzt in Sachsen-Anhalt bei Leuna einen Betrieb, der ist insolvent gegangen, der macht Düngemittel. Und bei denen ist noch nicht mal mehr das Cash beim Insolvenzverwalter, dass die Anlage gezielt abschalten können. Und die versuchen jetzt eine Anlage herunterzufahren, die dafür nicht gebaut ist. Also wenn du Chemieanlagen runterfährst, dann gehen die kaputt in der Regel. Die werden undicht, die verlieren ihre Zulassung, die müssen wieder zum TÜV. Und dann ist die Frage, ob die überhaupt einfrieren dürfen, wenn die nicht in Betrieb sind. Und das muss dann im großen Stile passieren. Also auch so eine Firma wie Schott in Mainz, die ihre Glaskeramik da macht, das wird alles runtergefahren, das wird alles abgeschaltet. Und ob die das dann hinkriegen mit dem Restgas, das runterzufahren. Ich kenne jemanden, der ist aus der Automobilzulieferung, die machen Warmumformung. Also die machen die Karosserieteile, A-Säule, B-Säule, Stoßstange und so weiter, alles, was man so braucht. Und da ist die ganze Zeit, die Autohersteller in Europa sind froh, dass das eine Firma aus Deutschland ist, dass die Lieferwege kurz sind. Ja, die haben halt aber auch Warmumformöfen, die laufen mit Gas. Und jetzt hatten die 2 Wochen Weihnachtspause und da werden die halt runtergeschraubt. Die sind dann nur noch mit 500-600 Grad. Aber sobald du die ausschaltest, gehen die ganzen Rollen innen drin kaputt. Ne? Da muss man alles tauschen.
Genau, das ist großes Problem. Also da kommt auf unsere Industrie was zu und die Wahrscheinlichkeit ist mittlerweile höher, dass es mir aus meiner Gasmangellage kommen, als dass wir nicht mehr da reinkommen. Jetzt schon. Es ist eigentlich unfassbar.
Und wenn die Bundesregierung als Bundeslastverteiler in den Markt tritt, wird sie entschädigungspflichtig. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man dazu sagen muss, warum sie dann auch so lange jetzt zögern werden. Also die werden das maximal nach hinten rauszögern. Die werden jeden Tag auf Wind und Sonne hoffen. Weil sie wissen, sobald sie irgendwem Gas wegnehmen, sind sie voll entschädigungspflichtig. Für viele Betriebe ist das dann die Möglichkeit, Koffer zu packen und zu gehen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Dann wird die Industrie, wird der letzte Punkt sein, dass die restliche Industrie, die noch da ist, dann auch ins Ausland abwandert, wo quasi sichere Stromversorgung ist und dann jetzt auch sichere Gasversorgung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Satz zu sagen, in Deutschland ist weder die Gasversorgung noch die Stromversorgung noch gesichert. Und zu deinem Punkt, mit mehr Kohlekraftwerke laufen lassen, das wird auch sehr schwierig, weil wir gar nicht mehr so viel Kohle abbauen, dass wir die jetzt beliebig laufen lassen können. Die laufen eh schon relativ hoch, aber ob wir da noch viel mehr rausholen können, das wage ich zu bezweifeln, vor allem, wenn dann wirklich mal die Flüsse einfrieren und du die Kohle nicht mehr transportieren kannst. Dann steht nämlich einmal ganz schnell bei den Kohlekraftwerke Stopp vor der Tür, weil ohne Kohle laufen die halt einfach nicht.
Das mit den Flüsse einfrieren, das habe ich auch noch nicht auf dem Schirm, ja. Das stimmt schon. Ich bin immer die ganze Zeit der Auffassung, Steinkohle bestellst du einfach und die kommt.
Letztes Jahr, glaube ich, war es, oder war es vorletztes Jahr schon, wo dann quasi ein Kohlekraftwerk abgeschaltet werden musste, weil die Kohle nicht mehr geliefert werden kann. Und die haben ja nur ganz wenig Reserven vor Ort und der Rest kommt alles just in time. Und wenn das halt nicht kommt, dann Houston, wir haben ein Problem. Und mit Lastwagen das zu transportieren, ist nahezu unmöglich gegenüber die Schiffe, weil du dann viel länger brauchst. Und dann müssen die halt runtergefahren werden oder abgeschalten werden oder wie auch immer. Also es hängt da einiges mit dran. Leute, ihr seht's. Es bleibt spannend. Es bleibt wirklich spannend. Ich sag mal vielen Dank dir, Maurice.
War halt die
tausendste Sendung. Habe ich jetzt tausendstes Video, habe ich jetzt auch nicht gewusst, habe mir gestern darauf aufmerksam gemacht. Abonniert natürlich auch seinen Kanal, genauso seine Zuschauer meinen Kanal abonnieren. Ihr kriegt die Infos von beiden Seiten. Auch wenn wir vieles miteinander machen, gibt immer gegenseitig sehr viel Austausch bei uns. Davon profitieren natürlich beide Communities. In dem Sinne.
Absolut.
Ja. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan.
Danke. Bis zum nächsten Mal.
Okay. Ciao, ciao. Servus.
Ciao.